Herzlich willkommen zur heutigen Sitzung. Wir machen heute weiter mit dem Thema Multiple Streams Ansatz und Punctuated Equilibrium. Wir haben ja letzte Woche schon angefangen mit diesen neueren Ansätzen der vergleichenden Policy-Forschung und haben dann nochmal wiederholt, dass die im Vergleich zu den anderen Theorien, die wir vorher diskutiert haben, eine integrierte Theorie darstellen, die versucht, alle verschiedenen Bestandteile, Institutionen, Akteure, Interessen, Präferenzen eben nicht separat zu erfassen, sondern in einem gemeinsamen Theorierahmen abzubilden. Und haben letzte Woche schon den Advocacy Coalition Framework kennengelernt und dann von der Theorie her auch den Multiple Streams Ansatz. Hier haben wir diese Folie diskutiert. Nochmal kurz zur Erinnerung, es geht um drei Ströme, die zusammenfließen, den Problem Stream, den Politics Stream und den Policy Stream. Und wenn diese unterschiedlichen Ströme zusammenfließen, öffnet sich, falls es einen Policy Entrepreneur gibt, der diese drei Ströme tatsächlich erfolgreich miteinander koppeln kann, öffnet sich ein Policy Fenster, ein Window of Opportunity und dann kommt es zu einem Policy Wandel. Das ist die Grundidee beim Multiple Streams Ansatz und wir haben letzte Woche auch schon eine kritische Würdigung dieses Ansatzes durchgenommen oder vorgenommen und heute wollte ich noch zwei, drei konkrete Beispiele bringen, oder zwei, um genau zu sein. Und der Multiple Streams Ansatz eignet sich besonders dann zur Erklärung von Policy Wandel, wenn wir es mit einem krisenartigen Phänomen zu tun haben. Also häufig ist auf der Ebene des Problemstroms passiert irgendeine krisenartige Entwicklung und diese krisenartige Entwicklung kann dann eben ein Fenster, ein Reformfenster öffnen oder auch nicht. Das ist genau die Frage, die in den Policy Streams Ansatz, in einem Multiple Streams Ansatz untersucht wird. Und es gibt ja relativ wenig Krisen, die größer sind, als wenn ein Atomkraftwerk explodiert. Insofern bietet sich das natürlich als Beispiel an. Das heißt, hier ein kurzes Anwendungsbeispiel zur Energiepolitik, wo wir auf der Problemstromebene die Nuklearkatastrophe von Fukushima haben, März 2011. Das ist gerade zwei Monate nachdem ich hier in Konstanz angefangen habe. Also insofern auch schon, kann ich mich noch gut daran erinnern, an die Anfangszeit. Wir haben dann natürlich damit zusammenhängend auch eine veränderte Wahrnehmung von Atomenergie in der öffentlichen Meinung. Also diese Krise an sich löst noch nicht zwangsläufig was aus, sondern man sieht, dass hier auch eine Krise auf der Ebene der öffentlichen Wahrnehmung und auch eben, da geht es dann schon Richtung Politics, auf der Ebene der politischen Debatten nochmal neu bewertet wird. Dann sehen wir hier auf der Policy-Ebene natürlich schon eine lange Geschichte von Konzepten, Ideen zum Atomausstieg in Deutschland. Es gab ja von der rot-grünen Regierung im Jahr 2001 schon mal einen Entschluss, dass Deutschland sich aus der Atomkraftenergie verabschieden würde. Und dann hatten wir aber von der schwarz-gelben Koalition im Jahr 2010 einen Beschluss, der das wieder rückgängig gemacht hat. Also sprich, hier wurde die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke beschlossen in Deutschland. Also wo man signifikant den Atomausstiegbeschluss der rot-grünen Regierung nochmal modifiziert hat. Und dann haben wir ja nach Fukushima einen sehr plötzlichen Umschwung gehabt, auch der Bundeskanzlerin, aber auch natürlich dann der ganzen Bundesregierung, die den Ausstieg in relativ kurzer Zeit empfehlen würde. Und das ist ja genau das, was wir auch erklären wollen. Wir hatten damals sehr starke Signale im Bereich der Politics und das ist dann der Politics-Strom. Es gab Landtagswahlen hier in Baden-Württemberg, wo die Grünen als stärkste, also damals war die CDU noch stärker, aber wo die Grünen stärker abschnitten als die SPD. Und auch in anderen Ländern wie Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt haben die Grünen sehr gut abgeschnitten damals. Auch das ist ein Signal dafür, dass sich hier die politischen Machtverhältnisse ändern in eine Richtung, die das wahrscheinlicher macht, dass Regierungen der Atomenergie kritisch gegenüberstehen. Und da haben wir dann natürlich, das ist eher ein institutioneller Grund, es gibt über den Bundesrat auch eine Möglichkeit, hier den Atomausstiegsbeschluss der Bundesregierung direkt zu beeinflussen. Und durch diese Landtagswahlen hatte man dann eine rot-grüne Mehrheit. Also hier eine Veränderung in den politischen Machtverhältnissen. Und dann durch diese drei Ströme kann man argumentieren, man kann, auch wenn man so will, Angela Merkel in dem Zusammenhang als Policy Entrepreneur bezeichnen, weil sie diejenige war, die dann durch ihren Beschluss maßgeblich diese Ströme verkoppelt hat. Und es kam dann zu dem Beschluss zur Energiewende, also 6-Punkte-Plan zur Energiewende inklusive dem Beschluss zum Atomausstieg in einem sehr viel kürzeren Zeitraum, als das eigentlich vor ein bis zwei Jahren vorher von derselben Bundesregierung noch beschlossen war. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, was einerseits zeigt, was ist das Potenzial des Multiple-Streams-Ansatzes, es zeigt aber auch gleichzeitig ganz gut die Schwächen, sage ich mal. Ne? Also wir haben wieder die Situation, wenn wir von hinten aus denken, wenn man so will, wenn man also versucht zu verstehen, warum ist ein bestimmter Beschluss zustande gekommen, in dem Fall der Beschluss zur Energiewende, der Beschluss zum Atomausstieg, dann schaut man nach vorne und kann relativ schnell die unterschiedlichen Ströme identifizieren. Also Fukushima ist ja kaum zu übersehen. Man sieht dann aber eben auch ganz schnell, wie sich die politischen Machtverhältnisse verändern. Man sieht den Policy-Strom, der auch bis in die 70er, 80er Jahre zurückreicht, als erste Ideen zum Atomausstieg diskutiert wurden. Und das zeigt, das ist der Vorwurf der Nichtfalsifizierbarkeit, den wir letzte Woche diskutiert haben. Es ist einfach sehr schwierig, hier Hypothesen zu finden oder das überhaupt in Form von Hypothesen zu gießen, das Ganze. Und zwar auf eine Art und Weise, dass das potenziell auch falsifizierbar wäre. Also was wäre denn, wenn jetzt einer dieser Ströme nicht reif gewesen wäre? Was wäre, wenn sozusagen der Politikstrom nicht so stark ausgeprägt gewesen wäre? Was wäre, wenn auch auf dem Policy-Strom sozusagen die Idee vom unmittelbaren Atomausstieg nicht so stark gepusht worden wäre? Man sieht also auch hier an dem Thema veränderte Wahrnehmung von Atomenergie in der öffentlichen Meinung, dass diese Ströme eben auch nicht voneinander unabhängig sind. Und das haben wir auch letzte Woche als Kritikpunkt diskutiert, dieses Ansatzes, dass eigentlich von der Theorie her Kingdon argumentiert, dass die Ströme unabhängig voneinander sind, bis zu dem Moment, wo sie dann wirklich gekoppelt werden und sich dann das Fenster öffnet. Aber an dem Beispiel sehen wir ganz klar, dass diese Ströme häufig de facto nicht unabhängig voneinander sind, sondern dass die Katastrophe an sich unmittelbar sich auswirkt und auch zusammenhängt mit einer sich veränderten Wahrnehmung von Atomenergie in der öffentlichen Meinung und was sich dann auch direkt wieder in entsprechenden Wahlergebnissen widerspiegelt. Also das zeigt eben einerseits sehr schöne Heuristik, Multiple Streams Framework, weil man diese verschiedenen Ursachen und die verschiedenen Streams gut identifizieren kann. Andererseits ist es nicht ganz einfach, was die Frage der Falsifizierbarkeit angeht und auch die Frage der Unabhängigkeit dieser Ströme. Ein jetzt zweites Beispiel, was etwas historischer ist und dadurch vielleicht ein bisschen einfacher in dieses Framework auch zu integrieren ist, ist ein Anwendungsbeispiel aus der Gesundheitspolitik. Und das baut auf diesem Paper von Blankenau aus dem Jahr 2001, was aber eigentlich hier die übergreifende Frage ist, die auch in der Sozialpolitikforschung schon häufiger diskutiert wurde, ist, warum hat eigentlich Kanada eine allgemeine Krankenversicherung, die auch öffentlich finanziert ist, und warum ist das in den USA so schwierig, eine allgemeine öffentliche Krankenversicherung einzuführen? Da gibt es natürlich eine ganz lange Geschichte dahinter, warum das in den USA so schwierig war. Und jetzt in der heutigen Zeit, wo wir in Kanada schon über Jahrzehnte hinweg diese öffentliche Krankenversicherung haben, haben sich die Leute natürlich daran gewöhnt. Und das sind genau diese Policy-Feedback-Effekte, von denen wir vor 2-3 Wochen mal gesprochen haben. Aber dieses Paper schaut sich den Moment der kritischen Weichenstellung an, also der Critical Juncture, auch den Begriff haben wir schon mal im Zusammenhang mit dem historischen Institutionalismus gehört. Und an dieser Critical Juncture, an dieser kritischen Weichenstellung ist es eben nicht von vornherein klar, wie die Entscheidung ausgehen würde. Also ob wir, warum wir in Kanada dann eine allgemeine Krankenversicherung haben und warum wir in den USA keine haben. Und dieses Paper versucht diese Frage zu erklären, indem es den Multiple Streams Ansatz verwendet. Natürlich ist es auch besonders interessant, genau diese zwei Fälle sich anzuschauen, weil sie most similar systems sind, in dem Sinne, wie wir das ganz am Anfang von der Vorlesung diskutiert haben. Sie sind in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich und gerade was auch die Frage der Kultur angeht oder auch der grundlegenden politischen Einstellung, sind die Kanadier im Vergleich zu den Nord-US-Amerikanern eben relativ ähnlich. Und deswegen ist jetzt die Frage, warum haben wir genau an der Stelle trotzdem so einen großen Unterschied, was die Regelung der Krankenversicherung angeht. Und wir brauchen jetzt nicht total in die Details hier zu gehen, aber was in diesem Paper sehr schön gemacht wird, man sieht eben ganz gut, dass es hier in Kanada bei diesen drei Strömen in jedem Strom etwas anders ausgesehen hat als in den USA. Also es gab beim Problemstrom einen Bericht, der darüber berichtet hat, dass die Qualität der Krankenversicherung sehr schlecht ist für viele Kanadier und dass es dass es zum Teil auch Streiks gab oder einen bestimmten Streik, der wieder ein Focusing-Event, also ein Krisen-Event darstellt, wo die Leute dann realisieren, hier gibt es eine echte Krise, das ist nicht einfach nur ein allgemeines Problem. Und es gab auch schon eine nationale Krankenhausversicherung, bevor man die allgemeine Krankenversicherung eingeführt hat, also eine Krankenhausversicherung, die sich nur auf den Aufenthalt in den Krankenhäusern bezieht. Und das ist dann genau dieser Policy-Feedback wieder. Wenn die Leute ansatzweise schon diese Dinge kennen, dann sind sie auch in ihrer Bereitschaft stärker, das weiter zu unterstützen. Dann gab es einen Policy-Strom. Das sind dann wieder die Ideen, die eine wichtige Rolle spielen, auch der Input von Expertinnen und Experten. In dem Fall eine Royal Commission on Health Service, also das heißt ein Expertengremium, was hier schon seit längerem quasi daran arbeitete, eine allgemeine Krankenversicherung einzuführen, ohne die Autonomie der Provinzen. Also das ist das kanadische Äquivalent zu unseren Bundesländern zu stark zu beschneiden. Und dann haben wir den Politics-Strom. Wir haben nicht nur eine neue Gesundheitsministerin, sondern auch eine Partei, die New Democratic Party, die sich einsetzt für die allgemeine Krankenversicherung und als Vetospieler in einer Regierungskoalition hier eine wichtige Rolle hatte. Dann haben wir das Window of Opportunity. Die Regionen akzeptieren, also die Provinzen akzeptieren die Rolle der Nationalebene bei der Gesundheitsvorsorge. Die konservative Partei gibt ihre Opposition auf und wir haben dann tatsächlich die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung. Und in den USA, wenn man das jetzt ein bisschen von der Zeit her etwas später vergleicht, das ist was ich jetzt eben kurz dargestellt habe, passierte in den 1960er Jahren. Und in den USA hatten wir in den 1990er Jahren eine ähnliche Diskussion. Der Artikel ist ja aus dem Jahr 2001, deswegen ist natürlich die aktuelle Frage Obamacare noch nicht drin. Aber wir hatten in den USA in den 1990er Jahren eine sehr ähnliche Diskussion. Auch hier, was den Problemstrom angeht, eigentlich eine ähnliche Problematik wie in Kanada. Teure Krankenversicherung, teilweise schlechte Qualität. Die Probleme sind ja auch bis heute in den USA immer wieder spürbar gewesen. 14% der Bürger nicht versichert, das ist danach dann noch deutlich angestiegen, höchste Kindersterblichkeitsrate und so weiter. Es gab auch ein Focusing-Event, weil in den 1990er Jahren ein bestimmter demokratischer Senator dieses Thema auch im Wahlkampf vertreten hat und dann auch eine wichtige Wahl gewonnen hat. Aber insgesamt war der Problemstrom im Vergleich zu den Kanadiern in den 1960er Jahren noch nicht ganz so reif, ist dann erst mit Obamacare reifer geworden, kann man sagen. Deswegen steht hier nur in Anführungszeichen. Nur 14% der US-Staatsbürger nicht versichert. In Kanada in den 1960er Jahren waren es 40%. Und natürlich in den USA haben wir immer das Problem der Diskriminierung gegen ethnische Minderheiten und auch Schwarze. Das war hier besonders stark ausgeprägt, aber das politisch bedeutet das ironischerweise, wenn die weiße Bevölkerungsmehrheit nicht direkt betroffen ist, dann ist es politisch schwieriger, dieses Problem auf die Agenda zu kriegen. Im Policy-Strom gibt es im Vergleich zu Kanada in den 1990er Jahren in den USA deutliche Unterschiede. Denn alles, was sich nach Public Healthcare anhört, ist in den USA vorbelastet mit den Ideen, das könnte zu sozialistisch sein oder das ist also unamerikanisch im Extremfall. Damals war ja die First Lady Hillary Clinton von Bill Clinton als Präsident eingesetzt worden, um genau dieses Thema der Gesundheitsreform anzugehen. Sie hatte eine große Taskforce gegründet. Und diese Taskforce sollte dann die allgemeine Krankenversicherung einführen. Und es gab da einige Probleme in dem Plan von Clinton. Zum Beispiel wären sehr, sehr große Restrukturierungen notwendig gewesen. Das ist natürlich immer schwierig bei größer angelegten Reformen. Aber im Vergleich zu Obamacare waren die Reformoptionen, die man dann in den 1990er Jahren noch diskutiert hatte, etwas ambitionierter in dem Sinne, dass man wirklich eine öffentliche Krankenversicherung einführen wollte und nicht nur eine Versicherungspflicht. Dann zum Politics-Strom, da geht es jetzt um die Mehrheitsverhältnisse. Wir hatten zwar einen demokratischen Präsidenten in den 1990er Jahren, aber dieser demokratische Präsident hat dann ja relativ bald seine Mehrheit im Kongress verloren an die Republikaner. Und die Republikaner haben auch sehr stark mobilisiert gegen diesen Präsidenten damals und natürlich auch gegen die Pläne seiner Frau zur Einführung einer Gesundheitsversicherung. Aber viel wichtiger waren wahrscheinlich die Interessengruppen der Versicherungslobby, die damals sich sehr stark gegen eine öffentliche Krankenversicherung eingesetzt haben. Das war bei Obamacare teilweise anders, weil bei Obamacare war ja die Idee, dass man eine Versicherungspflicht einführt. Und diese Versicherungspflicht kann man sich ja vorstellen wie eine Autoversicherung oder sowas ähnliches. Das heißt, jeder Bürger muss sich versichern und muss dann quasi bei einer privaten Versicherung eine Versicherung kaufen. Und das war in dem Sinne eine große Erweiterung des Geschäftsfeldes für Versicherungen. Und in den 1990er Jahren war die Situation etwas anders, weil dann die großen Versicherungen befürchteten, dass durch den Aufbau einer öffentlichen Krankenversicherung ihr Markt schrumpfen würde. Und deswegen, das ist jetzt in dem Fall in den 1990er Jahren, kommt dann dieses Papier zu dem Schluss, dass es dieses Window of Opportunity, dieses Reformfenster eben nicht gab, weil die Ströme insgesamt nicht reif genug waren. Der Problemdruck war nicht groß genug. In dem Policy-Strom war die Idee einer allgemeinen Krankenversicherung nicht uneingeschränkt unterstützt worden von den entscheidenden Akteuren. Und auch was bei den Politics-Strom angeht, gab es keine eindeutige politische Mehrheit zur Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung. Und deswegen haben wir nicht diese Kopplung gehabt der unterschiedlichen Ströme. Und es gab auch keinen Spillover-Effekt von Kanada in die USA, weil eben unterschiedliche, dann doch im Kern ziemlich wichtige Unterschiede bestehen bei der Art und Weise, wie die politischen Institutionen funktionieren. Und das, warum ich dieses Beispiel jetzt etwas ausführlicher zitiere, ist, weil es einfach schön zeigt, dass man trotzdem auch Research Designs haben kann, Forschungsdesigns haben kann, wo man einen Vergleich hat, eines MSA-Ansatz, wo wir einmal Unterstützung bekommen für den MSA und auch mal einen Fall, wo wir einen negativen Fall haben, wo wir keine Unterstützung haben für den MSA. Also sprich, wo dieses Window of Opportunity sich nicht öffnet. Und das heißt, wenn man das gut macht, wenn man das gut begründet und sauber herleitet, ist es schon möglich, hier auch zu falsifizierbaren Aussagen zu kommen. Und man muss einfach, wenn man selber zum Beispiel Abschlussarbeiten schreibt oder eine Hausarbeit, einfach darauf achten und wirklich ernsthaft prüfen, ist dieser Strom jetzt reif oder ist er nicht reif. Und sich sozusagen vorher schon Kriterien überlegen, wie man genau sagen kann, wann jetzt ein Strom reif ist und dann tatsächlich zur Öffnung dieses Reformfensters kommt. Und das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel und deswegen habe ich das ein bisschen ausführlicher diskutiert. Gut, kommen wir dann zum Punctuated Equilibrium Theorie. Sie werden merken, so einige Ideen, die mit Punctuated Equilibrium Theorie einhergehen, haben wir an unterschiedlicher Stelle schon diskutiert. Die verschiedenen Sachen zum Thema Ideen haben wir bei den beiden anderen Ansätzen in dieser Sitzung schon besprochen. Das Punctuated Equilibrium Modell geht aber auch oder hat eine ganz große Nähe auch zu den verschiedenen Modellen der Pfadabhängigkeit, die wir im Zusammenhang mit dem historischen Institutionalismus besprochen haben. Also man sieht, es kommen ähnliche Argumente und ähnliche Mechanismen vor. Aber genau wie die beiden anderen Ansätze in dieser Sitzung, also ACF und MSA, versucht die Punctuated Equilibrium Theorie quasi ein Komplettpaket an Theorieentwicklung zu präsentieren und ein in sich mehr oder weniger geschlossenes Modell für den gesamten Policy-Prozess. Auch hier ist der Ausgangspunkt dieser Forschungstradition der Beitrag von US-amerikanischen Forschern, in dem Fall Frank Baumgartner und Brian Jones. die Anfang der 1990er Jahre für die USA zum ersten Mal dieses Modell entwickelt und angewendet haben. Wieder ist hier das Erklärungsziel der Wandel oder die Veränderung der politischen Agenda, also so wie beim MSA. Es geht primär erstmal um die Frage, welche Themen kommen auf die Agenda und nicht, was ist der Policy Output, das kommt dann erst im zweiten oder dritten Schritt. Und auch wieder spielen Ideen eine zentrale Rolle. Das heißt, das ist das, was diese drei Ansätze miteinander gemeinsam haben. Ideen sind ganz wichtig, um zu erklären, warum bestimmte Policy-Entscheidungen fallen. Bei dem Punctuated Lake Review-Modell sind Institutionen aber viel wichtiger. Im Vergleich zum Beispiel zum MSA geht es hier sehr viel stärker um institutionelle Anpassungsprozesse und auch die Frage, wie politische Institutionen diese Prozesse des Policy-Wandels beeinflussen. Auch hier gibt es wieder den Begriff des Policy-Feedback oder der Feedback-Prozesse. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil das Verständnis von Feedback in diesem Kontext etwas anders ist als im historischen Institutionalismus. Das werde ich gleich nochmal ausführlich erläutern. Die Kernthese in dieser Theorie, ich kürze es gerne mit PET ab, PET, Punctuated Equilibrium Theorie, also hat nichts mit Haustieren zu tun, sondern ist einfach nur eine Abkürzung für dieses Modell. Und die Kernthese ist die General Punctuation Hypothesis. Und das ist auch ein Beitrag, den Sie in der Lektüre für heute haben. Und die General Punctuation Hypothesis besagt, dass der Wandel der politischen Agenda und damit auch der Policy Output generell immer nach einem bestimmten Muster erfolgt. Wir haben und dieses Muster sieht so aus, dass wir lange Phasen der Stabilität haben, in denen wir nur sehr inkrementellen Wandel haben. Und dann haben wir aber Phasen des radikalen Wandels und der Innovation. Das heißt, das Punctuated Equilibrium-Modell besagt, dass wir im Prinzip über einen sehr langen Zeitraum sehr, sehr wenig beobachten, wenn wir uns einen politischen Prozess anschauen. Und dann auf einmal passiert sehr, sehr viel und dann ist wieder lange Zeit Ruhe. Und das ist eine andere Aussage, als wenn wir sagen, wir haben über den ganzen Zeitraum hinweg inkrementellen Wandel, der immer in kleinen Schritten sich vollzieht, oder wir hätten potenziell einen Wandel, der Stop-and-Go-artig aussieht. Ich kann das ja mal versuchen, an die Tafel zu zeichnen. Wenn wir hier Policy-Wandel haben und hier haben wir irgendeine Policy P, hier haben wir Zeitpunkt T, das hier wäre jetzt inkrementeller Policy-Wandel, der in irgendeine Richtung geht, dann haben wir hier so eine Art Stop-and-Go-Policy-Wandel. Der könnte dann mal so gehen, mal so gehen, mal so gehen, mal so gehen. Das wäre das Parteiendifferenzmodell in Extremform. Eine linke Regierung geht in die Richtung, eine rechte Regierung geht in die Richtung und so weiter und so fort. Und am Schluss haben wir unter Umständen auch eine inkrementelle Tendenz. Und das Punctuated Equilibrium Modell besagt wiederum, dass Policy-Wandel generell so aussieht. Es passiert erstmal lange Zeit überhaupt nichts. Dann gibt es einen Ausschlag, dann passiert wieder lange Zeit überhaupt nichts, dann gibt es wieder einen Ausschlag und so weiter. Also, Sie sehen, das sind einfach unterschiedliche Muster von Policy-Wandel, die man versucht zu beschreiben hier und auch versucht zu erklären. Und das PET-Modell ist sicherlich ein Modell, was in der Hinsicht sehr viel weitergeht als andere Modelle, weil es einfach diese General Punctuation Hypothesis sozusagen über alle Politikfelder hinweg aufstellt, dass wir, wenn wir Policy-Wandel beobachten, dass der immer so aussehen wird, dass wir immer diese langen Phasen der Stabilität haben und ganz kurze Phasen des radikalen Wandels. Und wir werden nachher noch empirische Evidenz sehen dafür, dass dieses Muster tatsächlich zu beobachten ist. Und die Frage in dieser Theorie ist natürlich, wie kann man das erklären? Warum kommt es zustande? Warum ist es nicht einfach so, dass wir insgesamt einfach inkrementellen Wandel haben, oder warum ist es nicht so, dass wir Ausschläge nach oben oder unten haben, je nachdem, welche Regierung an der Macht ist? Das ist genau die Frage dieser Theorie. Das PET-Modell arbeitet mit einem bestimmten Akteursmodell, einer bestimmten Mikrofundierung. Und wir haben ja schon verschiedene Akteurstheorien kennengelernt. Wir haben Rational Choice Theorien kennengelernt beim Median-Wähler-Modell. Wir haben beim akteurszentrierten Institutionalismus so einen erweiterten Rational Choice Ansatz kennengelernt. Wir haben beim soziologischen Institutionalismus eher soziologische Akteurstheorien kennengelernt, die sehr stark auf kulturelle Prägungen, soziale Netzwerkstrukturen abzielen. Und dieses Akteursmodell ist sehr viel stärker durch psychologische Theorien beeinflusst. Auch hier ist eigentlich der Ausgangspunkt ein Rational Choice Modell, aber das Akteursmodell bei der PET-Theorie geht davon aus, dass Akteure generell mit bounded rationality oder mit einer begrenzten Rationalität handeln. Das heißt, sie handeln zwar im Prinzip rational, haben aber eine begrenzte Kapazität zur Informationsverarbeitung. Und das ist ein ganz wichtiger Mechanismus hier. Sie können eben nicht alle Informationen, die verfügbar sind im politischen System, gleichzeitig bearbeiten. Das gilt sowohl für die Wählerinnen und Wähler als auch für die politischen Akteure selbst, also für die Entscheidungsakteure. Und deswegen wird Aufmerksamkeit, Attention, ein wichtiger limitierender Faktor. Das heißt, wenn wir nur begrenzte Informationsverarbeitungskapazitäten haben, können wir unsere Aufmerksamkeit nur bestimmten Themen widmen, weil man nicht alle Themen gleichermaßen berücksichtigen kann. Und eine Reaktion darauf ist, dass sich Handlungsroutinen entwickeln, die nicht mehr hinterfragt werden. Das heißt, wenn wir so in diesem Bounded Rationality Framework handeln, haben wir bestimmte Ressourcen, Aufmerksamkeitsressourcen, die wir verwenden können, um Dinge zu entscheiden. Und bei vielen anderen Dingen denken wir nicht groß drüber nach, sondern handeln nach Routinen. Und diese starken Routinen führen im Kern dazu, dass wir in vielerlei Hinsicht so einen inkrementellen Veränderungsprozess haben. Das ist ein Argument, was auch sehr stark durch Studien in der Haushaltspolitik geprägt wurde. Wildavsky zum Beispiel, der schon in den 1960er Jahren festgestellt hat, dass, wenn wir uns Haushaltsausgabenmuster anschauen von öffentlichen Haushalten, sehen wir nur sehr, sehr inkrementelle Veränderungen. Und das ist ja irgendwie seltsam, weil wenn sich die Probleme da draußen massiv verändern, zum Beispiel wenn wir eine Flüchtlingskrise haben oder massiver Anstieg in der Arbeitslosigkeit oder verschiedene andere Dinge, trotzdem verändern sich die haushaltspolitischen Kategorien immer nur sehr inkrementell. Und das ist im Prinzip die Begründung dafür, dass wir sehr stark mit Handlungsroutinen arbeiten und gar nicht mehr hinterfragen, ob diese Ausgabengrößen, ob das alles gerechtfertigt ist, sondern es wird einfach fortgeschrieben. Also das ist die Mikrofondierung. Weiterer wichtiger Begriff ist der Policy Venue und das ist recht analog zu dem Begriff des Policy Subsystems beim ACF. Sie sehen also auch jede Theorie möchte gerne irgendwie ihre eigenen Begriffe verwenden. Im Prinzip ist das eine institutionelle Arena, eine Akteurskonstellation, in der Akteure mit unterschiedlichen Interessen aufeinandertreffen und wie gesagt, relativ ähnlich zu dem Policy-Subsystem beim ACF oder Policy-Netzwerk könnte man auch sagen. Also eine Art Arena, wo es zu politischen Konflikten kommt. Jetzt kommen aber die Ideen rein, das Policy-Image. Das Policy-Image ist das kollektiv verinnerlichte Verständnis, also sowas wie eine geteilte Idee, eine geteilte Vorstellung von einem bestimmten Policy-Problem innerhalb eines Policy-Venue. Das heißt, innerhalb einer bestimmten Policy-Community gibt es eine dominante Sichtweise auf einem Problem und diese dominante Sichtweise ist lange Zeit also einfach sehr robust, weil es sehr, sehr schwierig ist, die zu verändern. Das erinnert auch an die Arbeiten von Thomas Kuhn zur wissenschaftlichen Paradigmen und wie schwierig das ist, wissenschaftliche Paradigmen zu verändern. Dann gibt es den Begriff des Policy-Monopols. Und dieser Begriff des Policy-Monopols besagt im Prinzip nur, dass es Akteure gibt, wie Bürokraten, aber auch PolitikerInnen, ExpertInnen, die den Zugang zu einem bestimmten Policy-Subsystem regulieren und beschränken. Also ganz bewusst dieses Policy-Venue klein halten. Und hier die Frage des Zugangs zu diesem Policy-Venue wird hier nochmal explizit thematisiert. Das ist ja beim ACF eher so ein bisschen offen. Da gibt es Netzwerkstrukturen, die so ein bisschen ausfransen an den Rändern. Und hier wird das explizit zum Thema gemacht, wer hat eigentlich Zugang zu diesem Policy-Subsystem und wer hat überhaupt die Autorität, das Policy-Image in diesem Subsystem zu beeinflussen. So, und wenn man das jetzt alles zusammensetzt, dann versteht man, warum es so viel Stabilität gibt, denn relativ träge Institutionen, diese starken Policy-Monopole, dominante Policy-Images in diesen Policy-Subsystemen erzeugen Stabilität. Und sogenanntes negatives Self-Reinforcing Feedback. Das ist jetzt eben etwas anders konstruiert, dieser Begriff des Feedbacks, als beim historischen Institutionalismus. Worauf es hier ankommt, ist die Tatsache, dass wir es hier mit einem Feedback-Prozess zu tun haben, der das Image, was es schon gibt, die Institutionen, die es schon gibt, bestärken. Deswegen Self-Reinforcing Feedback. Im historischen Institutionalismus würde man mit negativem Feedback hingegen eher quasi einen Prozess bezeichnen, wo Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden. Und vielleicht auch nochmal hier an der Stelle als Erinnerung, insgesamt betont der historische Institutionalismus weniger stark die Rolle von Ideen, aber da gibt es auch unterschiedliche Varianten innerhalb des historischen Institutionalismus. Und auch diese Idee von Bounded Rationality ist im historischen Institutionalismus weniger prominent. So, hier haben wir auch wieder, wenn man das dann zusammensetzt, ein ähnliches Bild eigentlich wie bei dem Multiple Streams Ansatz. Deswegen sieht man, dass die doch sehr eng verwandt sind. Wir haben hier auf der einen Ebene wieder den, wenn man so will, das Äquivalent zum Problem Stream. Auf der Makroebene passiert irgendwas. Es gibt exogene Schocks, wie zum Beispiel die Nuklearkatastrophe in Fukushima oder Flüchtlingskrise etc. Also auch hier diese Idee, es gibt irgendeinen exogenen Schock, der von außen kommt. Und dieser exogene Schock verursacht jetzt eine Aufmerksamkeitsverschiebung. Ich habe ja eben gesagt, das Thema Attention, Informationsverarbeitungskapazitäten sind ein ganz wichtiges Thema im Punctuated Equilibrium Ansatz. Und deswegen ist die Hauptauswirkung dieses Schocks, ist, dass die Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Problem verschoben wird. Auf der gleichen Ebene, also das ist dann die Policy-Ebene, gibt es einen Wandel des Policy-Image, zum Beispiel durch endogenen Wandel. Endogener Wandel wäre das, was wir bei Sabatier als Policy-Learning bezeichnet haben. Also wenn Policy-Entrepreneure ein neues Verständnis von einem bestimmten Problem propagieren und damit auch erfolgreich die Ideen, das Policy-Image manipulieren und beeinflussen können, dann wäre das ein endogener Wandel. Und dann am Schluss hier, das ist der Politics-Aspekt, wenn es dann zu einer Erosion des Policy-Monopols kommt, wenn neue Akteure auf die Bildfläche auftreten, wenn also diese etablierten Akteure den Zugang zu diesem Policy-Venue nicht mehr so beschränken können. Hier gibt es auch diese Idee des Venue-Shopping. Das macht, glaube ich, auch ein bisschen mehr Sinn im US-amerikanischen Kontext, wo diese Policy-Subsysteme sehr viel stärker ausdifferenziert sind als bei uns. Wenn man also als Akteur merkt, okay, ich komme in diesem Policy-Venue nicht mehr weiter, dann suche ich mir einfach ein anderes Policy-Venue und versuche es da. Also sprich, wenn ich eine bestimmte Reform voranbringen will, keine Ahnung, eine Reform der Landwirtschaftspolitik und ich komme im Landwirtschaftsausschuss des Parlaments nicht mehr weiter, kann ich das ja vielleicht anders framen und als Problem der nationalen Sicherheit versuchen zu framen und dann gehe ich zu einem anderen Parlamentsausschuss und komme vielleicht da an der Stelle weiter. Das ist genau mit Venue Shopping gemeint. Und hier haben wir dann, wenn alle diese drei Dinge zusammenkommen, wieder den Wandel der politischen Agenda und das wäre dann auch ein positives Feedback in dem Sinne, dass wir einen sich selbst verstärkenden Prozess radikalen Wandels haben. Also wenn wir einmal sozusagen, wenn einmal die Türen offen sind, dann kommt es zu sehr radikalen Veränderungsprozessen. Also diese Dinge sind sehr, sehr stabil und ineinander verschränkt, aber wenn einmal das Policy-Monopol gebrochen ist, wenn einmal die Dinge in die Bewegung kommen, dann gibt es einen sich selbst verstärkenden Prozess des radikalen Wandels. Und da kommt jetzt wieder der Psychologie so ein bisschen mit rein. Das ist das Thema disproportionale Informationsverarbeitung und institutionelle Friktion. Was damit genau gemeint ist, wir haben hier also, das ist ja im Prinzip genau diese Idee, dass wenn einmal die Aufmerksamkeit sich verschoben hat, die Aufmerksamkeit dann zu stark in eine Richtung geht und im Prinzip auch wieder überreagiert. Also sprich, ja, ich glaube, die Flüchtlingskrise wäre vielleicht ein gutes Beispiel. Lange Zeit war das Thema Migration und Flüchtlingspolitik sehr, sehr niedrig auf der politischen Agenda, hat keine besonders große Aufmerksamkeit erfahren. Dann haben wir einen exogenen Schock, es kommt zu einer Zunahme der Flüchtlingszahlen. Und dann in der Folge davon haben wir eine Überreaktion des politischen Systems, könnte man sagen. Und jetzt haben wir zu viel Aufmerksamkeit für dieses Thema im Vergleich zu anderen Themen, die eigentlich, wenn man das objektiv betrachtet, genauso viel Aufmerksamkeit verdienen. Das ist genau die Idee, dass wir hier eine sehr starke Überreaktion haben, eine disproportionale Informationsverarbeitung, die dann genau eben zu diesen Dynamiken führen, dass wir dann hier eine Überreaktion haben im Policy-Wandel. Das ist auch damit gemeint mit der disjunkten und episodischen Anpassung in der Entscheidungsfindung. Also disjunkt heißt, es ist nicht mehr dem Problem an sich angemessen, sondern kann dann auch eine Überreaktion darstellen. Es ist losgelöst von dem eigentlichen Problemdruck bis zu einem gewissen Grad. Episodisch, das heißt, es gibt eben diese Phasen, wo dann dieser radikale Wandel sehr konzentriert ist und andere Phasen, wo gar nichts passiert. Ja, und das führt dann zu den sogenannten Slick-and-Stick-Dynamiken. Diese Autoren in diesem Bereich lehnen sich gerne an anderen Disziplinen an. Das kommt jetzt aus der Erdbebenforschung, wenn man so will. Also das heißt, wie man sich das vorstellt, wenn tektonische Platten sich bewegen um den Erdball herum und wir haben dann eine Situation, wo dann zwei tektonische Platten aneinander reiben. Ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, erkläre das also sehr laienhaft, aber wenn dann zwei Platten aufeinander kommen, baut sich für eine lange Zeit Druck auf und es passiert aber nichts. Aber wenn dann irgendwann der Druck sich löst und die Platte sozusagen über die andere Platte drüber rutscht, dann kommt es zu dieser Überreaktion und die Platte schießt sozusagen über das Ziel hinaus und das politische System schießt über das Ziel hinaus. Also institutionelle Friktion, das ist genau damit gemeint. Durch die politischen Institutionen wird eben so ein inkrementeller Anpassungsprozess in diese Richtung für lange Zeit verhindert. Es wird also quasi Druck aufgebaut im System, weil die Platte blockiert und irgendwann löst sich der Druck, weil er sich lösen muss, weil der Problemdruck zu groß geworden ist. Und dann kommt es aber zu einer Überreaktion und zu einem disproportionalen Anpassungsprozess. Das ist jetzt hier alles nochmal in einer Grafik dargestellt. Das können Sie dann in der Lektüre für heute im Detail ja nochmal nachvollziehen. So, ein, zwei Weiterentwicklungen, die jetzt aus der Forschungsliteratur kommen, was auch ein wichtiger Beitrag ist der PET, ist, dass sie die Aufmerksamkeit stärker auf die Rolle der Medien richtet. Denn, wie ich eben schon sagte, ist ja das Konzept der Aufmerksamkeit, der Attention ganz, ganz zentral. Und Medien sind natürlich oder haben natürlich die Rolle, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen zu konzentrieren. Und deswegen gibt es einige Forschungen hier von Walgrave und Co-Autoren, die sich anschauen, wie reagieren eigentlich Regierungen und Parlamente auf die Berichterstattung. Also gibt es tatsächlich so eine Art Einfluss der Attention auf den politischen Entscheidungsprozess. Und hier gibt es in der einschlägigen Forschung diese Unterscheidung zwischen Alarmmodus und Patrouillenmodus von Medien, also Alarmmodus, wenn die Medien quasi ein bestimmtes Ereignis in den Mittelpunkt stellen und direkt Alarm schlagen und alles konzentriert sich auf dieses Ereignis. Und ein Patrouillenmodus wäre mehr so eine konstante Berichterstattung. Was hier diese Regressionstabelle im Prinzip nur zeigen soll, also auf der linken Seite haben wir die abhängige Variable, das ist die Agenda der verschiedenen Akteure, also welche Themen auf der Agenda dieser Akteure auftauchen. Und auf der rechten Seite haben wir die Agenden der anderen Akteure, das heißt, welche Themen in diesen anderen Akteuren definiert werden. Und man schaut sich jetzt einfach an, welche Agenden beeinflussen denn welche anderen Agenden. Und an diesen Ergebnissen kann man eben sehr schön sehen, eigentlich ist vor allen Dingen, sind die unteren Zeilen relevant. Was im Parlament diskutiert wird, wird sehr stark geprägt davon, was in den Zeitungen veröffentlicht wird. Also hier sehen wir an dem positiven und signifikanten Koeffizienten, dass das, was in den Zeitungen veröffentlicht wird, sich sehr stark auswirkt auf das, was im Parlament diskutiert wird. Aber was im Fernsehen gezeigt wird, wiederum, hier haben wir keinen signifikanten Effekt, hat eigentlich keine Auswirkungen darauf, welche Themen im Parlament diskutiert werden. Und bei der Regierung, bei der Regierungsagenda ist es ähnlich. Die wird sehr stark geprägt dadurch, was in den Zeitungen veröffentlicht wird und auch was im Parlament diskutiert wird, aber eigentlich nicht so sehr, was im Fernsehen diskutiert wird. Also das ist nur ein Beispiel dafür, welche Art von Forschung man hier machen kann, wenn man sich also anschaut, wie die Agenda, die Themen, die in den verschiedenen Teilen Akteuren diskutiert werden, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Können wir das ganze Thema nochmal auch mit einer parteiendifferenztheoretischen Perspektive verbinden? Die Frage, wie funktioniert denn eigentlich Agenda-Setting im Parteienwettbewerb? Also der Begriff Agenda-Setting hat natürlich ganz klar auch mit der Frage zu tun, welche Themen kommen auf die Agenda und welche Akteure können bestimmen, welche Themen auf die Agenda kommen. Hier gibt es in der Parteienwettbewerbsforschung die sogenannte Salienztheorie. Und die Salienztheorie besagt, dass es eigentlich gar nicht so sehr darauf ankommt, welche Positionen Parteien zu bestimmten Themen einnehmen, sondern eigentlich vor allen Dingen darauf, wie stark sie ein Thema betonen. Und je stärker sie ein Thema betonen, desto salienter ist das Thema und desto wichtiger wird es im Parteienwettbewerb. Und diese Salienz ist wichtiger letzten Endes als die eigentliche Position. Und jetzt ist eben dann die Frage, können die Oppositionsparteien überhaupt die Agenda beeinflussen? Eigentlich müsste die Agenda ja sehr stark von Regierungsparteien geprägt werden, aber was ist jetzt mit Oppositionsparteien? Und hier wieder ein anderes Beispiel aus der Forschung. Und hier wird argumentiert, dass Oppositionsparteien natürlich, gerade wenn es ums Parlament geht, sehr schlecht dieses Venue-Shopping betreiben können. Sie sind ja nun mal im Parlament, sie können nicht von einem Ausschuss zum anderen oder sie können auch nicht außerparlamentarische Policy-Venues benutzen. Deswegen suchen sie sich verschiedene Themen aus, also Issue-Shopping, und sie betonen die Themen, für die Oppositionsparteien als sogenannte Issue-Owner wahrgenommen werden. Das heißt, das sind die Themen, die im allgemeinen Verständnis der Wahlbevölkerung sehr stark durch die Oppositionsparteien besetzt werden und oder wo die Regierungsparteien unbeliebte Policies verfolgen. Und hier ist auch wieder ein Beispiel für die Anwendung einer PET-Analyse, dass wir hier verschiedene Agendas haben, das Party-System als Ganzes, die Government Emphasis, also wie stark die Regierung ein bestimmtes Thema betont, und hier, wie stark die Opposition ein bestimmtes Thema betont. Und hier sehen wir eben auch wieder, dass das Ausmaß, in dem die Opposition ein bestimmtes Thema betont, die haben einen positiven, signifikanten Effekt, sehr stark beeinflusst, was insgesamt im Parteiensystem an Themen diskutiert wird. Also hier gibt es schon einen Ansteckungseffekt, das heißt, Oppositionsparteien können durchaus effektiv auch die Agenda im gesamten Parteiensystem beeinflussen. Sieht man natürlich auch an eben wiederum zum Beispiel an der Flüchtlingsdebatte, wo sicherlich das Aufkommen der AfD insgesamt dem Thema Migrationspolitik, Flüchtlingspolitik eine sehr viel höhere Aufmerksamkeit eingebracht hat, als es ohne die AfD der Fall gewesen wäre. Und die AfD ist sicherlich die Partei, die bei dem Thema als Issue-Owner allgemein auch wahrgenommen wird. Die Forschung zeigt aber auch, dass die Government-Emphasis, also das, was die Regierung tatsächlich tut, nicht beeinflusst wird von der Opposition, sondern eben nur allgemein das, was im Parteiensystem generell diskutiert wird. Auch das ist jetzt nur mal ein Beispiel wiederum, wie man diese PET auch konkret anwenden kann. Jetzt geht es um die Frage, wie kommen wir jetzt nochmal zu dieser Punctuated Equilibrium-Hypothese, wie kann man denn das überhaupt messen? Also insgesamt, das ist nochmal ein wichtiger Unterschied, haben Sie jetzt auch an den Beispielen gemerkt, gibt es bei den PET-Anhängern eher quantitative Ansätze, gibt zwar schon auch Methodenpluralismus, aber MSA und ACF sind eher, also MSA ist eher qualitative Fallstudien, ACF sehr stark mit Diskursnetzwerkanalyse verknüpft und die PET-Anhänger arbeiten sehr stark mit quantitativen Methoden, Querschnittstudien, Längsschnittstudien. Jetzt aber die neue Innovation aus dieser Literatur ist auch Verteilungsmodelle sich anzuschauen. Das wird auch etwas ausführlicher diskutiert in dem Text, den Sie für heute gelesen haben. Und hier sieht man jetzt Unterstützung, oder so müsste sozusagen, müssten die Ergebnisse aussehen, damit die General Punctuation Hypothesis tatsächlich Unterstützung findet. Wir haben hier mit der roten Kurve eine Normalverteilung. Das wäre genau der Inkrementalismus, den wir hier abgezeichnet haben. Das heißt, eine Normalverteilung von Politikwandel. Wir haben hier also, es ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber wir hätten hier alle möglichen Veränderungsprozesse, zum Beispiel jährliche Veränderungen von Haushaltskategorien, also Kategorien von Ausgaben, von öffentlichen Ausgaben für bestimmte Bereiche des Staates. Das wird alles aufsummiert, und wenn wir es mit Inkrementalismus zu tun hätten, müsste das in der Gesamtheit betrachtet normal verteilt sein. Wir haben mal größere Veränderungen, mal geringere Veränderungen, mal Stabilität, also müsste sich das über statistische Mittel hinweg irgendwann normalisieren. Wenn wir aber es mit einer Punktuation zu tun haben, müssten wir diese Art von Abweichung finden von der Normalverteilung. Also eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir keine Veränderung haben. Sie sehen hier, gibt es sehr, sehr viel mehr, als nach der Normalverteilung erwartbar wäre. Sehr viel mehr Stabilität, sehr viel mehr Nullveränderung oder sehr minimale Veränderung. Und das sieht man jetzt hier an der Grafik ein bisschen schlecht. Bei den großen Ausschlägen müsste es auch mehr, als man erwarten würde, geben. Das heißt, auch hier müsste es also mehr radikale Ausschläge geben, was diese Veränderung angeht. Und dann haben wir dann hier also auf der einen Seite sehr viel Stabilität und dann aber, wenn es zum Wandel kommt, sehr viel mehr radikalen Wandel, als man erwarten würde. Und das ist genau die Idee bei der General Punctuation Thesis. Und das wird in verschiedenen Projekten empirisch überprüft. Ein ganz, ganz wichtiges Projekt hier, oder eigentlich das zentrale Projekt, ist das Political Agenda Project und das Comparative Agendas Project, an dem 10 europäische Staaten, die USA, Kanada und auch die EU als eigenständige politische Einheit untersucht werden. Hier bei uns am Fachbereich, Christian Bräunig ist quasi der Koordinator für den deutschen Teil dieses Comparative Agendas Projektes und da liegen inzwischen auch die Daten vor, die man auch nutzen kann. Die kritische Würdigung stärken, würde ich sagen, ist sehr solide Mikrofundierung. Das heißt, die Idee der Bounded Rationality kommt aus der Psychologie, aus der Verhaltensökonomie. Es gibt sehr innovative methodische Ansätze in diesem Bereich. Dadurch, dass man zum Beispiel auch hier diese Verteilung sich anschaut und nicht nur die Durchschnittswerte. Es gibt große international vergleichende Datensammlungen, es gibt eine klare Hypothesenbildung, große Anschlussfähigkeit an andere Theorien, vor allem institutionalistische Theorien und auch Theorien zum Einfluss von Medien. Ich glaube, die Anschlussfähigkeit ist bei PET etwas größer als bei ACF zum Beispiel und vielleicht auch als beim MSA. Kritische Punkte aus meiner Sicht, auf der einen Seite haben wir wieder dieses Problem, was wir auch bei den anderen Theorien ein bisschen haben, was heißt jetzt eigentlich radikaler Wandel? Es gibt da keinen absoluten Maßstab. Also ich habe eben ja schon kurz die US-Gesundheitsreform 2010 angesprochen. Ist das jetzt ein radikaler Wandel oder ist es Pfadabhängigkeit? Und das ist sehr, sehr schwierig und die PET-Theorie kann das auch nicht abschließend klären, das Problem. Aus der PET-Perspektive könnte man das als radikalen Wandel bezeichnen, weil wir sozusagen 100 Jahre Stillstand durchbrochen haben in der amerikanischen Gesundheitspolitik durch eine Reform. Aus der Perspektive des historischen Institutionalismus könnte man sagen, naja, es ist trotzdem Pfadabhängigkeit und inkrementell, weil wir eben nicht eine europäische oder kanadische öffentliche Gesundheitsversicherung eingeführt hat, sondern doch ein Modell gewählt hat, was sehr, sehr stark dem Vorgängermodell ähnelt, nämlich die private Versicherung, die trotzdem dominant bleibt. Also deswegen bleibt die Frage, wie radikal ist radikaler Wandel eigentlich? Und auch das PET-Modell kann hier keine abschließende Antwort darauf geben. Es gibt viele Kernbegriffe, die immer noch stark vom US-Kontext geprägt sind, würde ich sagen. Was trotzdem, obwohl die Anschlussfähigkeit ja gegeben ist, bis zu einem gewissen Grad, was aber trotzdem fehlt, ist so diese Machtressourcenperspektive oder auch die Parteiendifferenzthese, die etwas untergeht in diesem Erklärungsmodell. Das kann man auch auf den MSA anwenden, diese Kritik, weil das ist eben sehr, sehr stark von dem Thema Aufmerksamkeit und Institutionen geprägt und das Thema parteipolitische Ideologie und Machtressourcen spielt da eigentlich keine große Rolle. Gut, ich gehe ganz kurz noch durch ein weiteres Anwendungsbeispiel durch, weil ich möchte nämlich dann nach der Pause mit Ihnen ein paar Probefragen durchgehen in einem Multiple-Choice-Setting, wo wir mit modernster Technologie sozusagen interaktives Lernen bieten werden, indem wir also einfach jetzt, weil wir am Ende von dem ersten großen Teil der Vorlesung sind, nochmal ein paar Beispiele geben wollen, wie denn eine Klausurfrage zum Beispiel aussieht und dass Sie auch nochmal ein bisschen reflektieren können. Habe ich das eigentlich kapiert oder habe ich es nicht kapiert? Und teilweise haben Sie das ja auch schon in den Tutoraten gemacht. Das wollen wir aber gleich auch nochmal hier machen. Deswegen will ich aber jetzt noch schnell das eine Beispiel durchgehen, damit wir dann nach der Pause direkt in die Multiple-Choice-Fragen einsteigen können. Also auch hier wieder ein Beispiel von dem Kollegen Christian Bräunig mit einem Co-Autor Chris Koski. die das PET-Modell angewendet haben, um die Fiskalpolitik, also die Ausgabenpolitik von 50 US-Bundesstaaten in den Jahren von 1985 bis 2009 zu untersuchen. Sie haben sich da verschiedene Haushaltskategorien angeschaut, von Krankenhäusern, Gesundheit, Polizei bis Bildung und Highways. Und auch sie haben dann hier dieses eher verteilungsbasierte Maß von Haushaltsveränderungen angewendet. Werde ich gleich auf der nächsten Folie zeigen, wie das aussieht. Und dann wieder diese These, die wir auch schon bei dieser Grafik hatten, nämlich wenn wir es mit einem einfachen Inkrementalismus zu tun haben, müsste man eine Normalverteilung dieser Veränderung sehen. Wenn wir aber Unterstützung für die sogenannte Punctuation Hypothesis hätten, dann würden wir eben eine Verteilung sehen, die eher so aussieht, nämlich mit sehr viel mehr, einem starken Peak bei der Null, also mehr inkrementeller Veränderung als erwartet. Weak Shoulders, also weniger Veränderung in diesem mittleren Bereich und Fat Tails, also das heißt mehr Veränderungen an den extremen Enden der Verteilung. Dazu gibt es in der Statistik das Maß der sogenannten L-Kurtosis und diese L-Kurtosis misst die Abweichung einer Verteilung von der Normalverteilung in diesem Sinne. Und für die Normalverteilung ist ein typischer Wert hier 0,12 und größere Werte von 0,12 würden somit eine Punctuation anzeigen. Und wenn man das jetzt macht in diesen einzelnen Bundesstaaten, sieht man laut Bräunig und Koski eben sehr, sehr starke Unterstützung für diese Punctuation. Wir haben hier Montana, Spitzenreiter mit einem Maß von 0,7, aber auch hier am unteren Ende New Jersey sind immer noch 0,28 oder sowas, also deutlich abweichende Verteilung dieser Veränderung von einer Normalverteilung, damit sehr, sehr starke Evidenz für Punctuation statt Inkrementalismus. Das Gleiche gilt für die unterschiedlichen Ausgabenkategorien. Das höchste Maß an Punctuation bei dem Thema Parks, also wenn es um die Einrichtung von öffentlichen Naturschutzgebieten und sowas geht, ist ja auch logisch, denn das ist eine relativ kleine Ausgabenkategorie, da passiert lange nicht viel, aber wenn dann ein neuer Park eröffnet oder eingerichtet wird, gibt es direkt einen ganz großen Ausschlag. Am wenigsten bei Education, wo es sehr viel stärker Evidenz für inkrementalistische Haushaltspolitik gibt. Also das ist nur ein Beispiel, wie man das dann konkret umsetzen kann und dann konkret empirisch überprüfen kann. Ganz zum Schluss nochmal, wie kriegt man jetzt diese drei unterschiedlichen Modelle miteinander verglichen? Also wir haben viele Ähnlichkeiten gesehen zwischen ACF, MSA und PET. Ideen spielen in allen dreien eine zentrale Rolle. Policy Entrepreneurs spielen eine zentrale Rolle. Die Frage des Agenda-Settings spielt eine zentrale Rolle. Policy-Subsysteme sind wichtig. Und auch diese Frage, was ist jetzt eigentlich radikaler Wandel und haben wir lange Phasen von Stabilität und auf einmal haben wir plötzliche Veränderungen. Das kommt auch in allen drei Theorien vor. Wir haben aber unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und wir haben unterschiedliche Methoden, die zur Einsetzung kommen. Also ACF zielt vor allen Dingen auf das Policy Learning ab und hat diese Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Formen von Ideen, den Deep Core Beliefs, den Secondary Aspects und den Policy Core Beliefs. Also ist sehr, sehr stark auf der Ebene der Ideen unterwegs und arbeitet häufig mit Diskursnetzwerkanalyse als Methode. Der MSA ist eher geeignet für qualitative Forschungsdesigns, wie ich es eben schon gesagt habe. Krisenhafte Events spielen hier eine ganz zentrale Rolle. Atomkraftwerk explodiert und so weiter. Hier geht es aber auch um den Wettbewerb der Ideen. Sie können sich vielleicht erinnern an diese Idee der Policy-Ursuppe, wo also verschiedene Ideen miteinander in Konkurrenz treten und nur bestimmte Ideen setzen sich dann durch. Und auch die Vorstellung vom Garbage-Can-Modell, Policies looking for solutions, also Ideen, die sich quasi an Probleme anheften, wenn sie gerade passen, das ist sehr, sehr dominant im MSA. Und beim PET sehr starke Mikrofundierung, stärker angereichert durch psychologische Ansätze. Die Feedback-Effekte sind sehr wichtig. Institutionen, Medien sind wichtiger als bei den anderen Theorien. Ideen sind schon auch wichtig, aber hier geht es wirklich mehr um auch Institutionen und die Rolle von Medien und sehr viel stärker quantitative Ansätze.